Ja, vielen Dank für dieses Vorwort, was wirklich schon mal sehr treffend den Rahmen abgesteckt hat, innerhalb dessen im Augenblick im Gesundheitswesen noch versucht wird, eine Gesundheitsversorgung einigermaßen auf die Beine zu stellen. Ich habe das jetzt miterlebt, die Privatisierung der städtischen Krankenhäuser in einer ziemlich direkten Weise von Anfang an und kann nur sagen, es gibt einiges an Irrtümern, die aufgetreten sind, die man richtigstellen muss, um in zukünftigen Privatisierungen gewappnet zu sein. Damit möchte ich eigentlich auch mit einem anfangen, denn wir haben in der Auseinandersetzung, als es darum ging, dass der Berliner Senat uns mitgeteilt hat, wir seien zu teuer als städtische Kliniken und man müsse eine andere Form des Zusammenarbeitens finden. Da gab es eine große Debatte innerhalb der Gewerkschaft auch, wie machen wir das denn? Geht das alles noch in staatlicher Hand oder nicht? Muss die Rechtsform geändert werden, ja oder nein? Oder muss verkauft werden, ja oder nein? Der goldene Mittelweg schien allen oder fast allen die Rechtsformänderung der städtischen Kliniken und deren Zusammenschluss zu einer GmbH. Für meine Begriffe kann ich heute sagen, dass meine Erfahrung zeigt, die Rechtsformänderung selber ist bereits der Hauptschritt, der in die Privatisierung und in den materiellen Verkauf hinterher führt. Ich glaube, diese Erkenntnis ist sehr wichtig. Wir werden das immer wieder sehen bei Privatisierung. Die Umstellung eines öffentlichen Betriebes darauf, dass nur noch das Primat der Betriebswirtschaftlichkeit, das Streben nach Gewinn zählt, dass die eigentliche Dienstleistung völlig in den Hintergrund tritt, das ist das Entscheidende, die entscheidende Wandel, der sowohl für die Beschäftigten alles Elend mit sich bringt, als auch für die Patienten letztlich oder die Kunden, die dann mit einer Dienstleistung zufrieden sein müssen, die von einer minderen Qualität ist. So sage ich das mal. Das ist das Entscheidende. Das ist der qualitative Sprung, glaube ich. Der quantitative Sprung, der materielle Verkauf hinterher, zum Beispiel der Krankenhäuser. Gut, das gibt nur Auskunft darüber, wer sich wie vorgenommen hat, mit welcher Renditenhöhe die Krankenhäuser weiter zu betreiben und wer wie welche Teile des Krankenhauses dann ausgliedert, die nicht profitabel sind. Das passiert eigentlich, das Wesentliche passiert vorher. Das möchte ich nur vorweg schicken. Was wir festgestellt haben, ist, dass es meistens eine Kombination ist. Das heißt, die Rechtsform wird geändert und dann ist nicht der nächste Akt direkt der Verkauf, sondern das Unternehmen wird sozusagen zersplittert, in kleine Teile aufgelöst und dann werden einzelne Teile gegebenenfalls verkauft. In diesem Prozess sind wir bei Vivantes im Moment drin. Da wird eine Zentralisierung wurde durchgeführt, wo zum Beispiel die Labore privatisiert und zusammengeführt wurden, jetzt zu einem Zentrallabor, welches für meine Begriffe überhaupt nicht funktioniert. Da sind über 50 MTAs in den Überhang geraten, die im Moment zum Teil zu Hause sitzen und bezahlt werden, weil wir eine Vereinbarung gegen betriebsbedingte Kündigungen haben, also durchaus kostenträchtig weiterwirken. Aber das Labor selber braucht eigentlich Leute, um die Arbeit noch zu schaffen, das Zentrallabor, die Arbeit, die vorher in neun Laboren gemacht wurde. Das alles ist völlig unrund und eigentlich, wenn man es genau sagen will, schon gescheitert. Trotzdem wird das natürlich durchgeführt. Das läuft auf Grundlage einer Beratung von McKinsey. Und McKinsey hat natürlich im Grunde nur die reine Betriebswirtschaft betrachtet und völlig außer Acht gelassen, dass der eine Bereich, wenn er denn rationalisiert wird, auf Kosten anderer Bereiche, dann nicht mehr funktionieren kann, weil ich die Kosten einfach nur verschiebe. Also wenn ich zum Beispiel die Labore so zentralisiere, dass alle Routineleistungen des Unternehmens an einer zentralen Stelle gemacht werden, da muss ich natürlich auch im Hinterkopf haben, dass ich die Logistik dafür brauche. Ich muss in den einzelnen anderen Krankenhäusern eben dafür sorgen, dass die Proben, die dann untersucht werden sollen, auch rechtzeitig da landen in dem Zentrallabor. Nun hat das seine Tücke. Wir haben nämlich in den anderen Häusern, wenn Routineuntersuchungen gemacht werden, zum Beispiel in der Chirurgie, dann müssten die Chirurgen zuerst Blut abnehmen, damit das dann transportiert wird und rechtzeitig zurück ist. Das können die nicht, weil die OPs in den verschiedenen Bereichen auch von McKinsey gerade untersucht wurden und dort festgestellt wurde, der Chirurg hat zuerst morgens auf der Matte zu stehen im OP, damit das OP-Programm begonnen werden kann. Er kann also gar nicht das Blut abnehmen, was er laut einer anderen Aussage von McKinsey zuerst machen muss. McKinsey schreibt sozusagen zwei Dinge vor, die sich widersprechen. Und daraus kann man natürlich jeden Bereich für einzeln, für rationell erklären, aber im Zusammenspiel funktioniert es gar nicht. Eine weitere Form, also neben der Zentralisierung, da sind auch noch Verwaltungseinheiten zentralisiert worden, das Controlling, Ausbildung, Einkauf, die Radiologien, das alles wird in ähnlicher Weise zentralisiert. Wir haben daneben aber auch noch die Schließung von Abteilungen durchgemacht. Die Physiotherapie ist geschlossen worden insgesamt, weil sie unrentabel ist. Ich denke, dass mittlerweile angefangen wird, sie wieder aufzubauen, weil festgestellt wird, dass bei Verkürzung der Verweildauern eben der Patient eine intensive Betreuung bedarf, unter anderem auch physiotherapeutischer und Reha-Maßnahmen bedarf, um relativ schnell und zügig entlassen werden zu können. Also man kann da nicht den einen Bereich wegfahren lassen und dann sagen, wir entlassen die mal einfach. Denn die ambulanten Niedergelassenen und die Sozialstationen, die sind ja aufgrund der Kürzung auch gar nicht in der Lage aufzufangen, was an Schweregrad von Patienten dann wieder nach Hause geschickt wird. Das ist also, da hat auch wieder ein Bereich auf Kosten des anderen sich saniert sozusagen. Also diese Physiotherapie wird wahrscheinlich wieder aufgebaut werden müssen. Besonders schlimm finde ich, dass die Schließung von Ausbildungsstätten stattgefunden hat und wir von den insgesamt, glaube ich, 1200 Ausbildungsplätzen, die es gegeben hat, in den städtischen Krankenhäusern jetzt auf 600 runter sind. Das heißt, die Hälfte der Ausbildungsplätze ist unter einem, das muss man auch sagen, rot-roten Senat gestrichen worden. Das nehme ich denen besonders übel. Die Umstrukturierungen, die stattgefunden haben, da kommt jetzt ein Faktor rein, der auch schon die ersten möglichen Verkäufe signalisiert. Das sogenannte Forum für Senioren ist eine Zusammenfassung aller Seniorenheime, die vorher von den städtischen Kliniken betrieben wurden. Die sollen im Sommer spätestens ausgegliedert werden und sollen als eigenständiger Bereich dann gegebenenfalls auch zum Verkauf angeboten werden, weil es eine völlig eigenständige Gesellschaft wird. Das ist ein großer Bereich, da arbeiten immerhin 600 Kolleginnen und Kollegen und insgesamt betrachtet werden dort, ich weiß nicht, wie viele Patienten versorgt, da habe ich leider den Überblick nicht, aber es ist ein großes Unternehmen auf dem Berliner Markt. Wir haben dann im Weiteren eben, und das muss man hier auch, glaube ich, mal relativ deutlich sagen, der Arbeitsdirektor von Vivantes, das ist ja der Kollege, der ehemalige Kollege, sage ich ganz bewusst, Ernst Otto Koch, der in der Gewerkschaft ÖTV der stellvertretende Vorsitzende gewesen ist, der sich mittlerweile voll und ganz auf der anderen Seite der Barrikade befindet. Und bitte? Das war absehbar, ja. Es gab nur wenige, die dagegen gestimmt haben, dass er Arbeitsdirektor wird. Ich halte mich dafür einen derjenigen, die das von vornherein gesagt haben. Der Kollege zumindest, der ehemalige Kollege, hat das ganz deutlich gemacht, dass es in Vivantes zwei Stellschrauben gibt, um das Geld einzusparen. Die eine Stellschraube ist der Abbau vom Personal. Das hat er geschafft mit 3.000 bis 4.000 Stellen, die abgebaut wurden. Jetzt sagt er, wenn diese Stellschraube nicht mehr geht, dann müssen wir die andere haben. Das ist die Senkung der Faktorkosten, wie er so schön sagt, nämlich die Reduzierung des Lohns derjenigen, die noch da sind. So, und da haben wir ja diesen sogenannten Notlagentarifvertrag an die Backe bekommen mit der Drohung Insolvenz, was den Kolleginnen und Kollegen natürlich dann lieber ist, wenn man sie ordentlich behagt, dass sie überhaupt noch einen Arbeitsplatz behalten, dass sie dann auf Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld verzichten. Das Ganze ist in einen Notlagentarifvertrag gegossen worden und führt dazu, dass insgesamt die Personalkosten um 35 Millionen Euro gesenkt wurden. Von diesen 35 Millionen Euro sind insgesamt ca. 15 Millionen, das wurde vorhin auch schon gesagt, in Beratertätigkeiten für das Unternehmen, unter anderem McKinsey, reingesteckt. Also da sieht man, dass mit diesem Geld, was damit angefangen wird. Insgesamt betrachtet ist es aber so, natürlich ist diese Rechtsformänderung ein Schritt auf dem Weg hin, uns so profitabel zu machen, dass wir gekauft werden können. Denn immer wenn man etwas verkaufen will, dann braucht man auch jemanden, der es kauft und dazu muss man profitabel sein. Das ist genau das, was der Herr Sarrazin sehr deutlich gesagt hat. All die Maßnahmen, die McKinsey uns verordnet hat, das ist eigentlich das Schmücken der Braut. So hat er sich ausgedrückt. Finde ich auch eine sehr schöne Redensart. Die Auswirkungen, die wir als Beschäftigte zu ertragen haben, sind halt bei diesem radikalen Abbau von Personal, das kann man sich gut vorstellen, ist die Angst, die bei den Leuten sozusagen mit im Kreis sitzt, wenn da 4.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben von 15.000, dann konnte man sich irgendwann am Anfang zusammensetzen und jeder Dritte sozusagen hat seine Arbeit verloren. Das ist schon eine Menge. Und die Kolleginnen und Kollegen haben auch heute noch Angst, insbesondere jetzt im Zentrallabor, das ist der letzte Fall. Im Weiteren haben wir eine Arbeitsverdichtung vorliegen, die so gravierend ist, dass, wie wir es nie vermutet haben, also wir haben große Stationen mit 36, 34 Patienten. Diese Patienten sind alle nur noch schwerkrank, weil die Verkürzung der Liegedauern natürlich dazu geführt hat, dass wer halbwegs gehen kann, wer einigermaßen selbst atmen kann, der kommt raus. Der Rest, der da noch drin ist, der braucht eine intensive Betreuung. Und wir haben den Personalstand von einer durchschnittlichen Station in dieser Größenordnung, der mit ungefähr 22 Leuten oder Kolleginnen vor ein paar Jahren noch angesetzt wurde, den reduzieren wir im Moment auf 16, 15 Stellen. Da kann man sich vorstellen, wenn man 16, 15 Vollstellen zur Verfügung hat, was das bedeutet. Da hast du im Frühdienst 3 Leute, im Spätdienst 2 und in der Nacht 1. So, das ist der Standard, der im Augenblick, inwieweit es vorgegeben wird. Das bedeutet, dass wirklich die Patienten nicht mehr richtig versorgt werden können. Da komme ich dann auch schon genau zu dem Punkt Auswirkungen der Patienten, den ich vielleicht noch ganz kurz streifen möchte. Die schlechte Versorgung der Patienten ist genau durch diesen Faktor auch gegeben, dass eben kaum mehr Personal zur Verfügung steht, eine wirkliche pflegerische und ärztliche Versorgung durchzuführen. Wir haben dann aber auch eben noch die schlechte Versorgung der Patienten durch den Sekundärbereich. Wer eine Küche so umstrukturiert, dass das Essen gar nicht mehr im Krankenhaus gemacht wird, sondern das kann in Thailand gemacht werden, wird eingeflogen und aufgewärmt. Der hat einmal die Beschäftigten in der Küche ihre Arbeit beraubt und der hat zum anderen ein Essen, legt er hin, was dem Patienten gar nicht gerecht werden kann. Von daher ist natürlich dieser Sekundärbereich in seiner Veränderung einer, der auch auf die Patienten durchschlägt. Vielleicht ganz kurz, also ich glaube, dass das, um auch noch mal einen Bogen zu spannen dahin, was man tun muss. Es ist wirklich erforderlich, dass wir die Auseinandersetzung, die im Moment geführt wird, versuchen müssen, in der Gewerkschaft von den Beschäftigten her zu führen und dass diese Gewerkschaft wieder von uns als Kampfinstrument benutzt werden muss. Die Gewerkschaft hat uns an einigen Punkten liegen lassen. Und wir können jetzt aber nicht in der Folge sagen, dann lassen wir die Gewerkschaft doch auch links liegen und sehen zu, was wir so machen. Das wird nicht reichen. Wir werden diese Gewerkschaft brauchen. Wir müssen sie zu unserem Instrument in der Auseinandersetzung machen. Im Weiteren brauchen wir eine politische Kraft, sowohl in Berlin als auch im Land, die nicht mehr neoliberalen Gedankengut aufsitzt. So, und da muss eine ganz scharfe Trennung kommen. Parteien, die neoliberales Gedankengut verbreiten, haben wir genug. Wir brauchen jetzt mal eine, die hergestellt werden muss, die wirklich sich davon trennt und das fordert, was erforderlich ist. Nämlich die Rückkehr zu kommunalen Krankenhäusern. Ja, ob es da nun Bestrebungen gibt, die zu eliminieren, da muss man die Diskussion und die Auseinandersetzung führen. Ich finde nicht, dass man sich raushalten kann. Wir müssen diese Auseinandersetzung führen. Wir brauchen eine politische Kraft, weil es eben so ist, dass die Forderung oder die Privatisierung selber ist doch kein Ereignis, was man nicht abwenden könnte. Das ist doch eine politische Entscheidung. Und immer dann, wenn politische Entscheidungen zu etwas führen, dann kann man es auch mit einer politischen Entscheidung rückgängig machen. Deswegen brauchen wir die politischen Entscheidungen auf allen Ebenen, die Privatisierung zurückzuführen in die Richtung kommunaler Häuser, nicht rechtsfähiger Anstalten öffentlichen Rechts. Das ist das, wo ich gerne hin möchte. Und das ist das, wo ich die politischen Parteien auffordere, sich für einzusetzen. Applaus